Wir haben einige Bekannte, Freunde und Geschwister, die sich für Vögel interessieren. Wusstet ihr das? Es gibt eine Schwester in Prag, einige von euch kennen die, die Martina. Die hat einst sogar Vogelkunde studiert und auch ein Kinderbuch mit schönen Zeichnungen rausgegeben. Und vielleicht erinnert ihr euch auch noch, dass vor längerer Zeit Steffen mal über einen Jesaja-Text gepredigt hat, wo es darum geht, dass alle, die dem Herrn vertrauen, neue Kraft gewinnen und sich in die Lüfte schwingen wie Adler. Ich bin auch auf ein Phänomen gestoßen, zufällig mal beim Lesen, was bei Vögeln vorkommt, bei einigen Raubvögeln speziell auch. Und zwar, während sie noch Küken sind. Da geschieht es gar nicht mal so selten, dass das älteste und auch stärkere Küken sich plötzlich an einem jüngeren Geschwisterkind vergreift, es verletzt und oft sogar tötet. Bestimmt überrascht euch nicht, wie die Vogelkundler, die Ornithologen, diese Verhaltensweise nennen. Sie sprechen von Kainismus. Kainismus. Und damit sind wir schon mitten in unserer Erzählung in 1. Mose 4 über Kain und Abel angekommen. Natürlich müssen wir an das anknüpfen, was vorher passiert ist. Die Menschen mussten den Garten verlassen und damit auch ein Leben im Überfluss. Aber Gott hat versprochen, sie zu begleiten. Er hat ihnen buchstäblich Kleider angezogen, um ihre Schuld zu bedecken. Und er hat ihnen die Verheißung mitgegeben, dass eines Tages ein Nachkomme der Frau der Schlange den Kopf zertreten würde. Und als die Frau nun ihr erstes Kind in den Armen hielt und sagte, ich habe einen Mann bekommen mit der Hilfe des Herrn, es ist natürlich ein Novum. Nicht nur der Erstgeborene jener Familie, sondern der Erstgeborene der Welt, könnte man sagen. Und schwingt hier auch diese Hoffnung mit, diese Frage, könnte er dieser verheißene Nachkomme sein? Die Hoffnung steckt auch im Namen indirekt drin. Kain und das Wort erwerben oder bekommen klingen im Urtext ein bisschen ähnlich. Der Name Kain aber bedeutet so viel wie Lanze oder Speer. Und da stellen wir uns einen starken Anführer vor. Das zweite Kind hingegen steht von Anfang an eher im Hintergrund. Sein Name steht in unseren Bibeln zumeist als Abel, aber eigentlich nennen sie ihn Hebel. Und das ist nichts Großes oder Tolles. Hebel bedeutet Windhauch, Dampf oder sogar Nichtigkeit. Das ist der Begriff, den Salomo im Predigerbuch oft benutzt. Na, wer das schon mal gelesen hat, das kommt dort dauernd vor. Es ist das gleiche Wort wie Abel. Nichtigkeit, Hebel, Abel. Ja. Ein Begriff, der beschreibt, wie vergänglich und oft auch sinnlos viele Lebensprojekte sind. Und das lässt bereits Spannung erahnen. Ein Sohn scheint den Erwartungen zu entsprechen, der andere ist halt, naja, ist halt das zweite Kind. Man sieht es auch an ihren Jobs. Kain wird zu einem Ackersmann, einem Arbeiter der Adama, des Erdbodens. Er tritt also in die Fußstapfen seines Vaters Adam. Der Job des anderen, Kleinviehhirte. Kein hoch angesehener Job. Zu keiner Zeit des Altertums. Deshalb wird auch in einer späteren Geschichte das jüngste Kind der Familie, nämlich David, als allerletztes präsentiert. Das Kind, welches halt nur die Schafe hütet. Aber wir werden mehr als einmal im Buch Genesis erleben, dass Gott vieles anders sieht als die Menschen. Seine Barmherzigkeit und Gnade gilt jedem gleich. Und er sieht nicht auf unseren Beruf oder auf die Reihenfolge unserer Geburt. Nicht einmal die Abstammung zählt letzten Endes. Was wir mit dem machen, was wir erkannt haben, wie und ob wir eine Beziehung zu ihm wollen, das zählt. Und das wird auch die Beziehung zu den Menschen um uns herum beeinflussen. Habt ihr euch je gefragt, wie viel diese beiden Brüder von Gott wussten? Sicherlich das, was ihnen ihre Eltern erzählt hatten oder was Gott ihnen mündlich mitgegeben hatte. Aber diese Idee, Gott ein Dankopfer zu bringen, setzt ja irgendwie ein Wissen, eine Unterweisung voraus. Und es braucht natürlich eine gewisse Herzenshaltung. Eine, die Gott Dank sagen will für alles, was er geschenkt hat. Nun, beide Brüder opfern. Aber nur das Opfer von einem nimmt Gott an. Warum? Kain bringt ein Opfer vom Erdboden, Abel hingegen das Beste, was er opfern kann, die Erstgeborenen, die fettesten Tiere. Später dann im Gesetz Mose liest man dazu auch noch mehr. Und wir merken gleich, Abels Opfer ist besser. Und auch im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 4 steht, dass Abel durch den Glauben Gott ein besseres Opfer darbrachte. Ein erster Grund liegt also in der Art des Opfers selbst. Abel hatte Gottes Willen befolgt, Kain machte was anderes. Klar besaß er möglicherweise keine eigenen Tiere. Und doch wäre es sicherlich möglich gewesen, durch Handel mit Ackerprodukten ein solches Tier zu erwerben. Oder wie wäre es gewesen, mit seinem Bruder zusammen das Richtige zu opfern? Aber das tut er nicht. Seine Handlung ist nicht aus Glauben, mag sie auch religiös gewesen sein. Ich habe da ein bisschen über den Beruf des Ackermanns nachgedacht. Und ich weiß nicht, ob ihr noch jemanden kennt oder irgendjemand in der Großelterngeneration, der noch wirklich in der Landwirtschaft tätig war. Für uns ist das eine Tätigkeit, mit der wir nicht mehr vertraut sind. Wir gehen in den Supermarkt und holen uns eben das aus dem Regal. Wir denken nicht mehr darüber nach, wie viel Arbeit, wie viel Mühe in diesen Produkten drinsteckt. Vor allem, wenn du einen Ackerboden hast, auf dem nur Dornen und Disteln sprossen. Das war eine der Sachen, die Gott hat geschehen lassen in dieser Welt, nachdem der Garten verschlossen war. Und wenn man sich diese Mühe vorstellt, dann hatten die Früchte von Kain doch auch großen Wert, oder? Warum nimmt Gott sie dann nicht an? Und genau das wird Kain auch gedacht haben. Ich habe mir Mühe gegeben, ich habe doch Werke getan und mein Opfer wird verschmäht. So denkt ein religiöser Mensch. Wenn es schön ist, wenn es wertvoll ist, dann muss es doch Gott Ehre bringen. Aber Gott nimmt nicht jedes Opfer an. Bloße Werke rechtfertigen uns nicht vor dem Schöpfer. Wir werden aus Glauben an Jesus gerechtfertigt, wie wir auch heute früh im Römerbrief gesehen haben. Und Abels Opfer wies hier klar in die Richtung, die Gott im Glauben gezeigt hat. In Richtung eines Erlösers, der das finale Opfer bringt und sein Blut dabei vergießt. Wenn wir jetzt aber die beiden Opfer von Kain und Abel vergleichen, liefert uns das noch nicht das Gesamtbild. Denn Gott sieht nicht nur auf das Opfer, sondern auch auf den, der opfert. Also nicht nur auf das Opfer, sondern auch auf den Opfernden. Hören wir nochmal in 1. Mose 4, die Verse 4 bis 5 rein. Da steht, Jahwe sah freundlich auf Abel und sein Opfer, aber auf Kain und seine Opfergabe achtete er nicht. Nicht nur das, was zu Gott gebracht wird, ist wichtig, sondern es ist auch wichtig, wer es mit welcher Einstellung bringt. Gott akzeptiert keinen Anbeter ohne Opfer, aber er nimmt auch kein Opfer an, ohne einen Anbeter, der mit rechter Einstellung zu ihm kommt. Auch zu diesem Punkt liefert uns ein neutestamentliches Wort den passenden Kommentar. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 12. Wir dürfen nicht wie Kain sein, der zum Bösen gehörte und seinen Bruder umbrachte. Und weshalb ermordete er ihn? Weil die Taten Kains böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Aber halt, greifen wir hier nicht schon vor. Kain hatte seinem Bruder zu diesem Zeitpunkt doch noch gar kein Haar gekrümmt. Aber Mord beginnt schon früher und ebenfalls im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, nur 3 Verse später steht, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben in sich trägt. Kains Unglaube hat also nicht nur Folgen, was seine Beziehung zu Gott angeht, sie wirkt sich aufs menschliche Miteinander aus. Gott schaut auf unsere Schritte im Glaubensgehorsam, aber er schaut auch unsere Motivation an. Tun wir es nur missmutig und mit Groll im Herzen, dann hat es keinen Wert in seinen Augen. War Kain jetzt deswegen aber schon abgeschrieben? Keineswegs. Der Gott, welcher Menschen jenseits von Eden weiter begleiten und segnen will, er wollte auch dem Kain die Chance zur Umkehr geben. Er redet zu ihm und sagt, warum bist du so zornig und lässt den Kopf hängen? Ist's nicht also, wenn du gut bist, so darfst du dein Haupt erheben? Bist du aber nicht gut, so lauert die Sünde vor der Tür und ihre Begierde ist auf dich gerichtet, du aber herrsche über sie. Übrigens, hier kommt der Begriff Sünde zum ersten Mal in der Bibel vor. Das ist wie wenn ein Vater zum Kind geht, was etwas verbockt hat, seinen Finger unter das Kind schiebt und sagt, guck mich bitte an, ich rede mit dir. Noch hast du die Möglichkeit, Schlimmeres zu verhindern. Ja, Kain hätte sich ja nochmal erklären lassen können, worum es Gott geht, was ihm wichtig ist. Und es wäre wieder gut gewesen. Dazu passt auch ein Wort von Petrus in seinem ersten Brief, Kapitel 5, wo steht, Gott widersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Man kann auch nicht übersehen, dass Kain allein dafür verantwortlich gemacht wird, ob es zur Sünde kommt oder nicht. Er kann sich nicht darauf berufen, als Sünder geboren worden zu sein. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Kain Abel von Anfang an gehasst hat. Vielleicht haben sie irgendwann noch als kleine Kinder zusammen gespielt. Ja. Aber klar ist, wenn Kain sich für die Sünde entscheidet, dann wird ein Unschuldiger darunter leiden. Und auf diese Tat werden andere Taten folgen. Die Hemmschwelle wird fallen. Sünde wird zu etwas werden, was völlig normal ist. Übrigens, kennt ihr noch eine andere Geschichte, wo ein Feldarbeiter zornig darüber ist, dass sein Vater scheinbar den anderen Sohn lieber hat als ihn? Wo drinnen im Haus ein Schlachtopfer aufgetischt ist, wo fröhlich gefeiert wird und er will nicht hineingehen? Das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn in Lukas 15. Und zuletzt handelt diese Geschichte vom verlorenen Sohn Nummer 2, ne? Vom älteren Bruder letztendlich, der so viele Jahre für den Vater geackert hat und sich ungerecht behandelt fühlt. Und auch hier lesen wir, was der Vater tut in dem Gleichnis. Jesus erzählt uns, er ging hinaus und redete ihm zu. Der Vater wirbt um den älteren Sohn und Gott warb auch um das Herz von Kain. Und während wir in Lukas 15 quasi eine Geschichte mit Open End haben, wir sehen nicht, ob der ältere Sohn dann wirklich reingegangen ist und ob sie sich versöhnt haben. Ne? So endet die Geschichte in 1. Mose 4 nicht mit einem Happy End. Da redete Kain mit seinem Bruder Abel, es begab sich aber, als sie auf dem Felde waren, da erhob sich Kain wieder seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Möglicherweise hat der ein oder andere an der Stelle sogar eine Fußnote in seiner Bibel. Es sind nämlich einige Abschriften oder Manuskripte, Übersetzungen der ursprünglichen Geschichte erhalten geblieben, in denen sogar noch wiedergegeben wird, was Kain zu Abel gesagt hat. Lasst uns aufs Feld hinausgehen. Ein bloßer Vorwand. Ein Gespräch, in dem nichts im Guten geklärt wurde. Und übrigens, das wären dann auch die letzten Worte, die zwischen diesen beiden, zwischen Kain und Abel, jemals gefallen sind. Man wünscht sich geradezu, sie hätten nochmal richtig miteinander geredet. Dort, wo man redet, sinkt die Wahrscheinlichkeit für langanhaltenden Groll. Aber es passiert nicht. Wo ist dein Bruder Abel? Dass Gott nachfragt, das kennen wir schon aus der Paradiesgeschichte. Wo bist du? Hat dort die Frage gelautet. Jetzt aber fragt Gott, wo ist dein Bruder? Klar kennt Gott die Antwort. Erneut will er dem Kain die Möglichkeit geben, seine Schuld zu bekennen. Doch Kain lügt, gibt vor und meint, nichts zu wissen. Mehr noch, er sagt, dass er mit seinem Bruder nichts zu tun hatte. Bin ich Hüter meines Bruders? Abel war Hirte, er war Schafhüter. Überleg mal, wie diese Worte von Kain hier klingen. Bin ich Hüter meines Bruders? Mein Bruder mag ein Hüter gewesen sein, aber ich bin nicht sein Hüter. Ich habe nichts mit ihm und seiner Lebensweise zu tun. Wie wäre das anders gelaufen, wenn Kain nicht auf die Unterschiede geschaut hätte zwischen ihm und sich, sondern auf ihre Gemeinsamkeiten? Bestimmt hatten sie auch vieles miteinander gemeinsam. Ja, und ab dem Punkt in der Geschichte trennen sich die Wege von Kain und seinen Nachkommen und die Wege der Menschen, die Gott dienen wollen. Kain wird fortan nichts mehr von Gott hören. aber er darf als lebendiges Beispiel eines verworfenen Menschen den Rest seines Daseins fristen. Gott macht ihm noch so ein Zeichen ran, dass keine Blutrache ihm droht, aber ab da reden Gott und Kain nicht mehr miteinander. Zumindest lesen wir nichts mehr davon. Werfen wir aber zuletzt einen Blick auf Abel. Sein Name hat sich bewahrheitet, oder? Hevel, ein Hauch, ein Dampf. Wie Jakobus das sagt, was ist euer Leben? Ne? Das ist nur ganz kurz. Ein Dampf, der kurze Zeit da ist und dann verschwindet. Bei dem ersten Mordopfer traf das 1:1 zu. Aber Gott hat auch hier einen anderen Blick auf die Geschehnisse. Er, der über Raum und Zeit steht, gibt uns manchmal eine Perspektive, auf die wir nicht kommen würden. Und so gehen wir nochmal in den Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 4, wo wir lesen, aufgrund des Glaubens brachte Abel ein besseres Opfer dar als Kain. Deshalb nahm Gott seine Gaben an und stellte ihm das Zeugnis aus, vor ihm bestehen zu können. Durch diesen Glauben redet er heute noch, obwohl er doch gestorben ist. Das klingt mysteriös. Abel redet noch. Was würde der heute zu uns sagen? Dass es sich lohnt, Gottes Wege zu gehen, auch wenn es Widerstand gibt. Dass es sich lohnt, im Glauben zu gehorchen, selbst wenn einige sich durch diese Entscheidung verurteilt fühlen und Groll dann hegen. Wir haben keine wortwörtliche Rede von Abel vorliegen. Aber da er sich in eine lange Reihe von Menschen einreiht, die für ihren Glauben gestorben sind, lenkt das unseren Blick letztendlich natürlich auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, Jesus Christus. Und von ihm sagt der Hebräerschreiber im Kapitel 12, weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Nun sitzt er an Gottes rechter Seite auf dem Thron. Aus Gottes Perspektive ist die Story für Abel doch eine mit Happy End. Weil es für Jesus eine Geschichte mit Happy End war. Und irgendwann, als ich mal über die Schritte zum Christwerden nachgedacht habe, da kam mir der Gedanke, dass die Glaubenstaufe nicht nur ein Abschied vom alten Leben ist, wo etwas begraben wird, sondern wo man sich auch schon vielleicht darauf gefasst macht, dass man für den Glauben ein sehr großes Opfer zu bringen hat. Vielleicht das persönliche Leben auch später dann mal. Wir leben momentan in einer Zeit, wo wir kein Märtyrertum fürchten müssen, zumindest in unserer westlichen Welt. Aber es gibt viele Ecken in der Welt, wo das nicht so ist. Wenn dort sich Menschen taufen lassen, dann wissen sie, dass sie nicht nur ihr altes Leben in den Tod geben, sondern dass sie möglicherweise sich einreihen dürfen in eine lange Reihe von Menschen, die für Jesus Christus gelitten haben auch, weil er für sie vorher gelitten und sie befreit hat. Somit ist es nicht nur ein Nein zur Sünde, wenn wir Christen werden, sondern es ist auch Ja zu einem Leben, was möglicherweise große persönliche Opfer fordert, weil einem frommen Menschen niemals verheißen wurde, dass er in Frieden in dieser Welt leben kann. Aber am Ende ist es ein Happy End für die, welche Jesus nachfolgen. Und wenn du mit dieser Entscheidung noch ringst, dann höre auf diese Worte von Jesus, mit denen ich jetzt schließe. Worte, die wir vor ein paar Wochen auch schon gehört haben, in Johannes Kapitel 16, Vers 33. Wo Jesus sagt, solches habe ich zu euch geredet, auf dass ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Trübsal oder Druck oder Bedrängnis. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das gilt für Abel, das sagt uns Jesus und es gilt für alle, die mit Jesus, dem großen Überwinder, selber zu Überwindern werden. Amen.